Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Und heute gibt es eine Folge mit einem bisschen neuen Thema. Und zwar ist das neue Thema, was macht eigentlich? Und heute geht es um eine Person, mit der ich schon sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben verbracht habe und vor allen Dingen auch schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ich habe ihn irgendwann kennengelernt, da hat er als Redakteur bei MTB News gearbeitet. Da sind wir zusammen irgendwo in der Schweiz unterwegs gewesen, weil er einen Bericht über meinen ehemaligen Bikesponsor geschrieben hat. Dann sind wir ganz viel gemeinsam Rennen gefahren, haben gute Zeiten irgendwo in den USA beim Grillen verbracht und dann irgendwann hat er mich tatsächlich zu Ghost geholt. Und zwar geht's um Maxi Diekerhoff. Hey Maxi, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir den Podcast zu machen.
Tobi, moin, alter Sternekoch, ne? Brutzelt im Bretter.
Ey, ich habe so drüber nachgedacht, wie lange wir uns schon kennen und das ist ja echt schon richtig, richtig lange her. Weißt du, wo wir uns kennengelernt haben? Ich habe es ja gerade im Intro schon eigentlich gesagt, aber kannst du dich dran erinnern?
Da kann ich mich dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Das war beim BMC Trail Fox Lounge in Biel in der Schweiz.
Das ist richtig lange her, alter Falter.
Das ist richtig lange her. Das müsste 2012 oder 11 gewesen sein.
Ja, das kann sein, ja. Also das ist, da sahen wir beide noch ein bisschen fitter aus und ein bisschen jünger. Aber eben seitdem hat sich echt einiges getan, nicht nur bei uns beiden, sondern halt auch in der gesamten Bike-Szene. Und da will ich heute mit dir ein bisschen drüber reden, aber ich habe ja schon gesagt, also es geht so ein bisschen darum, was macht eigentlich Maxi? Weil nachdem du bei Ghost ausgeschieden bist oder da die Firma verlassen hast, ist es so ein bisschen ruhig um dich geworden, zumindest so in meinen Augen. Und wir haben uns auch so ein kleines bisschen verloren in der Zeit und deshalb bin ich auch total froh, dass wir jetzt ja hier mal wieder angefangen haben, öfters mal zu telefonieren und mal zu sprechen. Aber was hast du genau in dieser Zeit gemacht und wann bist du bei Ghost ausgestiegen?
Naja, also bei Ghost ausgestiegen bin ich ziemlich genau mit dem Start dieser Corona-Pandemie. Das war im Frühjahr 2020 und ich bin dann tatsächlich nahtlos gewechselt in eine Marketingposition bei Synthase Lightwill. Und ja, vielleicht erklärt sich damit auch schon ein bisschen. Ich komme ja eigentlich hier aus Oberbayern, am Fuße der Berge aufgewachsen und bei Ghost habe ich in der Oberpfalz gelebt, die auch ihren Charme hat, aber mich hat es auch ganz stark wieder zurückgezogen in die Heimat, in die Berge. Und mit dem Angebot von Lightwill, die seinerzeit noch in Kempten im Allgäu ansässig waren, da war das eigentlich für mich geschwätzt, dass ich die Option nicht sausen lassen werde, sondern dass ich das nehme und wieder nach Hause gehe.
Ja, ich fand es total spannend, weil du hast ja irgendwie so super viel gemacht. Also du hast, wie gesagt, als Journalist angefangen, MTB News, und dann warst du auf einmal in einer Marketing, ich weiß nicht, Brand Manager Funktion oder was genau hast du bei Ghost
genau,
gemacht?
Brand Manager, ne? Richtig.
Da bist du aber jetzt ja auch nicht auf den klassischen Weg über so eine Ausschreibung rangekommen, oder? Sondern das hat sich auch irgendwie so entwickelt.
Das hat sich so, ich will dir gar nicht sagen, es hat sich ergeben, sondern das hat konkret seinen Weg genommen, weil ich mich eigentlich zu der Zeit bei Ghost als Athlet, als Teamfahrer beworben hatte. Also ich habe nach meiner Zeit bei Mountainbike News tatsächlich nochmal die Motivation entwickelt, ins Renngeschehen einsteigen zu wollen. Weiß nicht, ob das unsere Zuhörer hier, vielleicht der eine oder andere noch weiß, 2013 sind wir beide ja die EWS gefahren.
Ja.
Du damals für BMC, ich für Canyon. Und als Canyon mich am Ende des Jahres 2013 fragte, ob ich weiter im Team bleiben möchte, wurde es an die Bedingung geknüpft, dass ich mich aber dann vollends zum Racing committen müsste und meinen Hauptberuf als Redakteur an den Nagel hängen müsste, weil wir beide, also sowohl mein Sponsor wie auch ich, gemerkt haben, beides geht nicht. Die Doppelbelastung hat...
Du, das haben wir auch gemerkt. Also.
Das hat, glaube ich, jeder gemerkt, der an der Rennstrecke stand und zugeschaut hat.
Du warst doch der Letzte, der es gecheckt hat.
Richtig. Zumindest wollte ich es einfach lange Zeit nicht einsehen, dass die Doppelbelastung nicht funktioniert. Und das hat... Ich bin halt einfach nie wirklich in Regeneration gekommen. Ich bin deswegen, habe echt viele Defekte, viele Stürze bei den Rennen gehabt. Nicht zuletzt zum Leidtragen meines Sponsors und meines Körpers. Und Canyon hatte da die Weitsicht und hat gesagt, so pass auf Junge, wenn du hier was reißen willst, dann konzentriere dich jetzt mal auf eine Sache. Aber so geht das nicht weiter. Und damals aus klassisch deutscher Erziehung heraus habe ich den sicheren Weg für den handfesten Beruf des Redakteurs gewählt und habe das Canyon-Team verlassen. Und es hat aber echt lange Zeit dann noch bei mir nachgewirkt und irgendwie war ich da, hatte ich das Gefühl, da, wie sagt man, unfinished Business hinterlassen zu haben. Und wie ich dann Mountainbike News 2015 verlassen habe, hat es mich nochmal überkommen und ich dachte mir, komm, ich will nochmal eine Rennkarriere starten. Mhm. Und zu der Zeit hat Ghost das Ghost Racing Riot Team gegründet, also das erste Enduro Race Team von Ghost, und darauf habe ich mich beworben. Und da meinte der Thomas Wickles, der Rennsportleiter bei Ghost, ich soll doch mal vorbeikommen, er wird sich gerne mit mir unterhalten. Und dann ging das Gespräch aber in eine ganz andere Richtung, als ich erwartet habe, weil er dann gar kein Interesse hatte, mich ins Team aufzunehmen, sondern mir angeboten hat, ins Marketing-Team zu kommen. Ja, und so hat geil, diese ganze Bewerbung eine sehr überraschende Wendung genommen.
und dann hast du gedacht, ja komm, Rennen fahren, naja, machen wir jetzt mal Marketing.
Ja, ich muss sagen, das damalige Team bei Ghost, also die Mitarbeiter, ich meine jetzt nicht das Rennteam, sondern die Mitarbeiter, mit denen ich dann in dem Zuge, an dem Tag auch viele Gespräche hatte, das hat mich ziemlich geflasht. Das war ein unglaublich sympathisches Team. Da waren ziemlich viele Visionäre am Start. Der Mario Lukacs, der damalige Marketing- und Designleiter, der Volker Ackermann als Entwicklungsleiter, die hatten echt große Visionen und das hat mich, das hat mich begeistert und dann habe ich mich für die Position entschieden.
Und das finde ich einfach so das Schöne an dir und deshalb habe ich mich auch immer total gerne über die Bike-Szene so mit dir unterhalten, weil du hast ja auch immer so deine Meinung über die Szene und findest ja gerade so dieses Entwickeln von irgendwas oder Weiterentwickeln von irgendwas total spannend und bist da eben nicht so eingefahren, dass du jetzt sagst, ja okay, aber ich habe mich halt hier als Athlet beworben, was wollt ihr jetzt von mir, sondern du kannst halt relativ schnell umschalten und dich in anderen Positionen wiederfinden, oder? Ich meine, das zeigt ja auch, dass du irgendwie vom Journalist zu dem, relativ easy und mühelos gewechselt bist, zumindest von außen gesehen.
Ja, doch, das ist bestimmt so. Ich glaube, da haben wir beide auch was gemeinsam, weil wir beide haben ja eigentlich mal ganz anders angefangen. Du hast meines Wissens eine Lehre zum Landschaftsgärtner gemacht, richtig?
Genau, ja.
Genau, ich habe eine Lehre zum Werkzeugmechaniker gemacht und ich glaube, das, was wir beide heute machen, hat nicht mehr viel damit zu tun, wo wir ursprünglich mal unseren beruflichen Einstieg hatten.
Ja. Das stimmt, genau. Also das, ich meine, das ist natürlich auch das Schöne an dieser Bike-Branche, wenn man da einmal drin ist, dass sich das halt auch immer so schnell ändert. Und ich sag mal so, ich glaube, ich habe nicht mal mehr den gleichen Job, den ich vor 2 Jahren hatte. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich bei dir auch so, dass sich halt immer wieder neue Sachen auftun. Aber über die Bike-Szene reden wir jetzt gleich noch und wie sich das alles so entwickelt. Ich möchte jetzt mit dir irgendwie nochmal erst so ein bisschen zurückgehen. Und zwar, zum Thema Rennen fahren und zum Thema Enduro Racing, weil was man ja sagen muss, ich weiß nicht, ob das allen Leuten so klar ist, aber zu der Zeit, als sich EWS so entwickelt hat oder das Enduro Racing, würde ich sagen, dass du der schnellste und talentierteste deutsche Enduro Racer warst.
Oh, Tobi, das geht jetzt aber gerade runter wie Öl. Moment, den Moment muss ich jetzt einfach mal kurz auskosten.
Ja, ist kein Problem. Ich würde dir den auch aufschreiben und...
den rahme ich mir ein.
Genau. Ja. Das Problem ist so ein bisschen, du warst halt aber auch der König der Zwischenzeiten.
Also, ach, richtig. Ich war auch der König des Nicht-Ankommens.
Genau. Also ich kann mich noch daran erinnern, da waren wir irgendwann in Winterpark. wir waren irgendwie eine Woche vorher da, weil Höhe und man muss sich erst akklimatisieren und, und. Maxi hatte sich dazu entschieden, den Abend vorm Rennen den Flug anzutreten, von Frankfurt nach Colorado oder von München nach Colorado und dann quasi frisch zum Training dort aufzutauchen. Akklimatisation, Pustekuchen. Und wir haben dann irgendwann so deine Teamkollegen gefragt, ey, wo ist eigentlich der Maxi? Und dann meinte dein Mechaniker, der Entwerter, ich glaube, der ist gerade wieder entwerten. Weil du, wie du ja schon gesagt hattest, hier und da mal Ausfälle hattest, körperlicher Natur, aber vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Material, oder?
Ja, richtig.
Und du hast auf alle Fälle den Jungs, die da das deine Räder wieder zusammenflicken mussten, schon einiges...
Ja, denen habe ich das Leben nicht gerade leicht gemacht, muss ich im Nachhinein zu meiner Schande gestehen.
Würde ich auch sagen. Aber warum... Hast du das damals so gemacht, dass es immer so, dass du kurzfristig da warst, dass du halt dich dann nicht so, zumindest für die Zeit, wo du dann die Rennen gefahren bist, komplett darauf committed hast? Weil es ist ja eine Sache, ich meine, es gibt ja viele Leute, die kriegen das halt vernünftig hin, beides zu machen, also einen Job zu haben und Rennen zu fahren, die teilen sich das aber wirklich auf. Also sobald die zum Rennen gehen, konzentrieren die sich zu 100% darauf. Sobald die arbeiten, konzentrieren die sich zu 100% darauf. Wieso hat das bei dir nicht so funktioniert?
Also jetzt mit meinen mittlerweile 36 Lebensjahren habe ich anerkennen müssen, dass das tatsächlich einfach in meiner Natur liegt, immer alles zu wollen oder anders gesagt, zu viel zu wollen. Ich will in allem, was ich mache, das Maximum rausholen und das war schon, das galt eben auch für meine Tätigkeit bei Mountainbike News. Mhm. Ich war da mit dermaßen viel Eifer bei der Sache, dass ich da keine Abstriche machen konnte. Ich wollte da nicht weniger machen, um mich auf der anderen Seite mehr meinem Rennfahrer-Dasein widmen zu können. Und wenn du keine Kompromisse eingehen kannst, dann führt das früher oder später immer dazu, dass irgendetwas leidet oder eben, dass man selber leidet. Hm.
Ja, wenn du halt einen Job hast, der dich zu 100% auslastet, dann kommt noch einer dazu, der dich zu 100% auslastet, wird schwierig, ne?
Ja, der Tag hat eben nur 24 Stunden und die Woche nur 7 Tage und das ändert sich auch nicht, nur wenn man sich selber mehr Aufgaben aufbürdet.
Ja, und für dich
aber war... Aber eben, das wollte ich nicht einsehen. Und
ja. Und für dich war dann aber, als dir quasi so diese Frage gestellt wurde, möchtest du das eine machen oder möchtest du das andere machen, und du dich dann für keins von beiden entschieden hast, also da konntest du keine...
Naja, doch. Ich habe mich erstmal für Mountainbike News entschieden. Also das war Ende 2013 und damit war klar für mich, ich möchte weiter Redakteur bleiben. Das hat sich damals wirklich wie Berufung angefühlt, wenn man immer sagt, Beruf kommt von Berufung, dann hatte ich dieses Gefühl zu 100% in der Brust, wenn ich an meinen Job bei Mountainbike News gedacht habe.
Okay.
Und dementsprechend war das für mich eine relativ leichte Entscheidung.
Okay.
Genau. Mountainbike News verlassen habe ich dann erst 2015.
Ah, okay. Siehst du, da hätte ich gedacht, dass das dichter zusammen ist.
Nee.
Okay.
Das hatte das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Ah ja, okay. Und dann bist du irgendwann halt ja, wie gesagt, bei Ghost aufgetaucht. Und da muss man sagen, das war so ein Moment, als du dorthin gekommen bist, da war Ghost echt so ein bisschen in so einer Findungsphase, oder?
Ja, da war schon viel im Umbruch.
Man hat es nach außen aber, glaube ich, noch nicht so gesehen, oder?
Also richtig,
es war genau, quasi so diese Phase, ja.
Ja, genau. Also das war... hat Ghost ziemlich stark geprägt. 2013 haben die einen ziemlich krassen Wechsel in ihrem Design, also in ihrer Rahmenformsprache hingelegt. Waren da, das muss man wirklich so sagen, absoluter Vorreiter in der Branche mit diesen damals ikonischen, kantigen Stealth-Bomber-Designs, die dann auch später bei Mondrake und anderen Marken Einzug gehalten haben. Mhm. Haben auch ein ganz neues Hinterbausystem damals entwickelt gehabt, den Riot Link. Das hatte unglaublich viel Potenzial, aber sie haben es in ihrer Kommunikation zu der Zeit noch nicht auf, also die Traktion nicht auf die Strecke gebracht. Und das hat mich ziemlich fasziniert und auch motiviert, weil ich mir dachte, Mensch, da schlummert dermaßen viel Potenzial in dieser Firma. Das sind so begnadete Leute, die hier hinter dem Produkt sitzen. Ghost hat so viel Engagement im Rennsport, da muss ich doch was draus machen lassen.
Und das ist dann natürlich für dich, der ja vor allen Dingen dann halt auch viel Erfahrung im Rennsport hat und so, das ist sicherlich eine super spannende Sache. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie lange es dann gedauert hat, bis du mich dann zu Ghost geholt hast, aber es hat, glaube ich, nicht so super lange gedauert, weil du irgendwann gesagt...
Kann das sein, dass das 2017 war, also nachdem ich 2 Jahre bei Ghost war, dass unsere beruflichen Wege sich dann dort gekreuzt haben?
Ja, ich glaube, darüber gesprochen haben wir dann schon ein bisschen früher, ne? Genau, aber ja, das kann gut sein. Und ich muss sagen, das hat mir dann auch wieder total gut gefallen, dass du halt diese Marke mir mit deiner Passion und mit deiner Motivation so verkauft hast. Ich muss geschehen, Ghost hat vorher bei mir irgendwie nicht so richtig stattgefunden, ja. Also klar, ich wusste, die gibt's, aber die haben jetzt nicht so bei mir im Kopf als Marke so richtig funktioniert. Das heißt, ich hatte gar kein Bild davon. Und du hast mir das aber so verkauft, dass für mich das Ghost immer eine super hochwertige und eine Marke mit extrem viel Potenzial und mit geilen Rädern ist. Ja? Und es gibt natürlich diese Zeit davor, die ich aber wie gesagt nicht mitbekommen habe, wo natürlich auch noch viele Leute irgendwie denken, ja gut, jetzt ist Ghost irgendwie so eine günstige Marke und deutsche Marke und haben vielleicht auch mal irgendwie so Räder gebaut, die vielleicht nicht ganz so gut waren. Aber wie gesagt, das hat bei mir nicht stattgefunden. Und dadurch, dass du das aber irgendwie so übernommen hast und so diese Kommunikation in meine Richtung so war, wie du das damals gesehen hast, ist für mich diese Marke immer irgendwie so dadurch geprägt, von dieser Passion, die du da reingesteckt hast. Oder wie du das halt so erklärt hast. Und das finde ich total spannend, weil je nachdem, mit wem du sprichst, haben Leute von Ghost eine komplett andere Wahrnehmung.
Ja, das kann ich bestätigen. Also ich kann beides bestätigen. Ich weiß, dass vielleicht mein größtes Talent ist, Menschen für Dinge begeistern zu können. Dass ich die Flamme, die in mir brennt, die kann ich ziemlich gut weitergeben. Gleichzeitig finde ich es eben auch spannend, wie du eben deine Wahrnehmung über Ghost beschreibst, weil in meiner Wahrnehmung war Ghost immer präsent. Damals, wie ich noch Downhill-Rennen gefahren bin in den 2000er Jahren, da waren Athleten wie Fischbach, Chuck, Klausmann bei Ghost unter Vertrag. Und Ghost war für mich immer eine Marke, die einen ganz starken Gravity-Bezug hatte. Und auch eine Marke, die ganz viel Lässigkeit ausgestrahlt hat. Ob das eben sicherlich geprägt durch Athleten wie Chuck und ein Fischi, die mit ihren 20-Wetten-Videos einfach auch ganz, ganz neue Akzente gesetzt haben in der Szene. Aber auch, weil Ghost immer ein Anlaufpunkt für eine gute Zeit war. Egal, wo Ghost war, bei Ghost war Party. Und ich finde es total schade, dass das heute irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist. Bei Ghost, aber auch bei vielen anderen Firmen. Also durch die Professionalisierung, die die Branche die letzten Jahre hingelegt hat, ist, finde ich, ganz viel Passion verloren gegangen.
Ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Also wie du halt sagst, ne, das ist, glaube ich, ein so komplett Branchending. Da würde ich auf alle Fälle gerne gleich noch mit dir drüber reden, über diese, wie du das so siehst. Erst möchte ich aber nochmal kurz über das, nochmal da in den Bogen zurückschlagen, was ich quasi in der ersten Frage schon gestellt habe und dann komplett verloren habe. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt so ein bisschen deinen Weg bis zu Ghost oder dann halt vielleicht auch zu Lightwell schon so, ne, besprochen. Und dann wurde es aber ja sehr, sehr ruhig um dich. Und keiner wusste so genau, was du machst. Und was ist da passiert?
Ja, ich habe das vorhin ja schon skizziert, dass dieses Naturell, das in mir ist, keine Kompromisse eingehen zu können und zu wollen, immer alles 110% machen zu wollen, zu müssen. Ich würde sogar sagen, zu müssen. Das ist wie so ein innerer Trieb, der mich da steuert, der führt natürlich dazu, oder hat, was heißt natürlich, aber der hat bei mir dazu geführt, dass der Motor, der permanent im Drehzahlbegrenzer lief, irgendwann einen Kolbenfresser hatte. ich war einfach ausgebrannt. Da ging nichts mehr. Und dann musste ich mir die Pause nehmen, die viel früher schon angebracht gewesen wäre.
Mhm. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, du hast dich quasi jetzt so viele Jahre wirklich mit dem beschäftigt, was du liebst und hast es ja auch immer geschafft, also das hast du gerade gesagt, dass dein größtes Talent ist, das Feuer, was in dir brennt, weiterzutragen. Also du hast ja alles das, was du aufgenommen hast, nochmal 10-mal verstärkt nach außen irgendwie weitergegeben. Und du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Wie schwer ist es in der Bike-Industrie, das wirklich zu machen, wenn man wenn man das halt alles weiterentwickeln möchte?
Hm. Ja, ich glaube, das Thema, auf das man, oder was man da erstmal beleuchten müsste, ist, was bedeutet das eigentlich, sein Hobby zum Beruf zu machen? Weil ich finde, dass die Aussage, die wirkt ja erstmal auch nach außen total verfänglich. Wer träumt denn nicht davon, sein Hobby zum Beruf zu machen? Das, was man am liebsten macht, ja, genau. Den ganzen Tag zu machen. Aber das, was ich am liebsten mache, oder zumindest damals am liebsten gemacht habe, war ja Fahrrad zu fahren, auf dem Mountainbike zu sitzen. Also das Biken als solches war ja meine liebste Beschäftigung. Und wenn man dann davon redet, das Hobby zum Beruf zu machen und sich den realen Arbeitsalltag eines Marketingmanns anschaut, dann hat das ja nicht mehr viel mit Fahrradfahren zu tun. Mhm. Das heißt, es sieht vielleicht nach außen oft schöner aus, als es wirklich ist. Es ist am Ende ein ganz normaler Beruf in einer sehr leidenschaftlichen Branche.
Und
Und
das ist genau eben so das Problem. Also du kannst ja diesen ganz normalen Beruf des Marketingmanagers auch für Ohrenstäbchen machen. Dann kannst du den ja auch extrem gut machen und kannst damit erfolgreich sein. Aber du wirst ja wahrscheinlich für Ohrenstäbchen jetzt nicht so die Passion haben, wie du fürs Radfahren hast. Und das ist eben so die Frage, ob es überhaupt vernünftig funktioniert, wenn man so eine Motivation hat, Rad zu fahren und die Radszene so, also und man auch so einen Blick auf die Radszene hat und denkt, da müsste sich was verändern, ob das dann überhaupt so einfach ist, diesen Job vernünftig auszuüben, weil man immer mit diesen Emotionen daran geht.
Ja, also ich glaube auch, ich jetzt, nachdem ich ja doch verschiedene Positionen in Marketingabteilungen durchlaufen habe und auch die ganze Bandbreite von Marketing kennengelernt habe. Marketing ist ja ein sehr weit gefasster Begriff und umfasst verschiedenste Positionen. Glaube ich, muss man da sehr stark differenzieren. Klassisches Marketing ist vor allem erstmal administrative, organisatorische Arbeit, in der es darum geht, die verschiedenen Marketingstrategien zu orchestrieren, also denen eine klare Leitlinie zu geben. Das ist nicht meine Stärke. Ich bin mehr so der Marktschreier, der Ole vom Fischmarkt, ne, der eben mit dieser Inbrunst rausgeht und versucht, diese Leidenschaft weiterzugeben. Mhm. Das muss eine Marketingabteilung auch verstehen und dafür überhaupt auch erst Raum haben. Und das findest du nicht überall.
Ja, aber trotzdem, ich meine, egal wo du in der Bike-Szene arbeitest, wenn das so stark dein Hobby ist, wie es bei dir ist, wie es bei mir ist, und man sich dann halt wirklich einfach den ganzen Tag 24/7 nur mit diesem Thema beschäftigt, kann ich mir schon vorstellen, dass das halt wirklich eine richtig schwierige Sache ist, sich da eben nicht auszubrennen, oder? Weil ich meine, wir sehen das jetzt ja immer wieder irgendwo, gerade die Leute, die halt schon lange dabei sind und in irgendwelchen Positionen sind, die jetzt ein bisschen höher sind, die haben schon immer ein bisschen Schwierigkeiten, irgendwann, wenn die ganze Company zu groß wird oder diese Aufgaben zu groß, dass sie dann halt irgendwann schon so ein bisschen am Limit stehen. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es genau daran liegt, weil man eben nicht so richtig trennen kann zwischen das ist jetzt mein Hobby und das ist meine Arbeit.
Ja. Ich würde vielleicht sogar einen Schritt weitergehen und sagen, dass die größte Herausforderung ist, die Trennung zu schaffen zwischen, das ist meine Überzeugung, das ist meine Leidenschaft und so läuft das Business. Weil zumindest was mich angeht, klaffen die zwei Bereiche immer weiter auseinander. Und das fällt mir einfach sehr schwer, meine eigenen Überzeugungen zurückzustellen und Dinge zu tun, Strategien zu exekutieren, auszuführen, an die ich selber nicht glaube. Hm. Oder von denen ich sogar glaube, dass sie vielleicht dem Erlös des Unternehmens, also dem Verkauf vielleicht gut tun, aber dem Sport langfristig vielleicht sogar schaden. Also
ja. Ich meine, da sind wir ja dann wieder dabei, dass du es halt schaffst, wieder bei dem Feuer, was in dir brennt, was du halt schaffst, zu verstärken. Genauso ist es halt andersrum. Wenn das Feuer nicht in dir brennt für irgendwas, ist es, glaube ich, schwierig für dich jetzt als Person, da irgendwas zu machen, oder?
Und, total.
Und da, ja, das also fand ich... Richtig. Das finde ich immer total spannend, weil ich meine, ich kenne mich natürlich jetzt auch in der Szene relativ gut aus und trotzdem hast du es geschafft, jetzt wieder im Falle von Ghost einen Eindruck bei mir zu hinterlassen, der ja jetzt 6 Jahre später, I don't know, immer noch da ist. Und das heißt, das ist ja kein Eindruck oder nichts, was du halt versuchst, das zu erklären oder zu verkaufen, weil es dein Job war, das zu verkaufen, sondern weil du das halt wirklich glaubst. Und ich kann mir vorstellen, dass das
ja? Ich denke, das ist ehrlich gesagt in allen Lebensbereichen so. Ich würde sogar sagen, ich hoffe, das gilt auch für alle Menschen. Wenn du das tust, für was du selber wirklich brennst, dann hinterlässt du einen Fußabdruck. Ich war jetzt die Woche erst auf einem Vortrag von einem Quantenphysiker.
Klar, sowas mache ich auch ständig. Ja.
Jetzt habe ich mit Physik nicht viel am Hut. Aber der Vortrag, der war so mitreißend, weil eben er für diese Quantenphysik so gebrannt hat, dass seine Leidenschaft auf uns Zuhörer im Publikum übergesprungen ist. Und das hat mich nochmal darin bestärkt, dass du dir in deine Leidenschaft nicht reinreden, nicht reinpfuschen lassen solltest, sondern dir nachgehen solltest. Natürlich ist es wichtig, nicht dogmatisch zu werden in den eigenen Weltbildern. Natürlich ist es wichtig, der Welt immer mit Offenheit zu begegnen, neue Ansätze zuzulassen, denen mit Neugier zu begegnen, um sich selber weiterzuentwickeln. Aber lass dir deine Leidenschaft nicht kaputt machen. Hm.
Ja, ich glaube auch, das ist ganz wichtig und vor allen Dingen aktuell, wo ja ganz, ganz viel sich darum dreht, Leute mit seiner Meinung irgendwie zu influenzen, finde ich es immer ganz wichtig, dass das, was man da rausbringt, auch wirklich seine Meinung ist. Und da bin ich mir in der aktuellen Zeit gar nicht immer so sicher, ob das wirklich, noch so die Regel ist. Und ich glaube, dass...
Ja, da machst du jetzt ein Thema auf, Tobi. Schwieriges Thema. Ich stimme dir zu. Ich glaube, dass wir alle in unserer Gesellschaft, nicht alle, aber viele, ich gehöre dazu, schon immer wieder an Punkte kommen, wo wir damit hadern, wo wir einen inneren Konflikt erleben, das zu sagen, was wir denken. Gleichzeitig ist es, deswegen sagte ich gerade, ist es so wichtig, neue Impulse auch erstmal anzunehmen, den neugierig gegenüberzustehen. Die Welt verändert sich. Wir haben neue Erkenntnisse und vielleicht auch neue Weltbilder. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, denen erstmal offen gegenüberzustehen, auch wenn sie im ersten Moment nicht die eigene Meinung repräsentieren. Aber stehen zu bleiben und sich nicht mit diesen neuen Erkenntnissen weiterzuentwickeln, ist ganz gefährlich. Und ich glaube, ja, das können wir alle, erleben wir alle heute gerade jetzt in den letzten Tagen, zu was das führen kann.
Ja, definitiv. Also es war jetzt nicht genau das Thema, worauf ich hinaus wollte.
Aber, war mir aber wichtig, das zu sagen.
Ja, ja, auch, also das ist ja auch gut und da hast du ja recht. Genau, aber wie gesagt, ich glaube halt einfach immer das, was die Leute in einer, also das, was die Leute halt irgendwie ausmacht, die halt wirklich von was reden, von dem sie halt irgendwie begeistert sind oder von dem sie halt, wo sie halt eine Passion für haben. Ich glaube, dass
und
diese
auch eine Kompetenz. Und auch eine Kompetenz. Ich
ja.
glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, ich glaube, jeder von uns hat schon mal gespürt, wie belebend es ist, jemandem zuzuhören, der in seinem Fachgebiet oder in seinem Thema einfach richtig kompetent ist.
Ja, definitiv. Also ich gehe da ja eigentlich einmal die Woche zu einem Vortrag über Quantenphysik. Und das ist ja das, wo ich immer, also Party-Thema Quantenphysik. Definitiv.
Totally.
Kann ich nur empfehlen. Du hast dich ja dann auch irgendwann weiterentwickelt und machst jetzt, ja, ein bisschen andere Sachen, wie du noch vor 3 Jahren gemacht hast. Womit beschäftigst du dich jetzt? Also was arbeitest du jetzt?
Also genau, beschäftigen ist auch weit gegriffen. Ich verdiene mein Geld mit allem, grundsätzlich mit allem. Am liebsten beschäftige ich mich tatsächlich mit Gesellschaft, wo sich unsere Gesellschaft hinentwickelt. Philosophie, da liebend gerne. Ich bin so ein kleiner Hobbyphilosoph. Da kann ich viele, viele Stunden zu investieren. So, mein Geld verdiene ich aber als Selbstständiger, als Unternehmer mit Marketingdienstleistungen. Mhm. Zum Beispiel arbeite ich auf selbstständiger Basis für Canyon, arbeite für Rebike, einem E-Bike-Refurbishment-Spezialisten aus München, die hier in Kempten ein hochmodernes Refurbishment-Center haben und da E-Bikes ein zweites Leben geben. Das sind so meine zwei großen Kunden und ja, dann mache ich noch für kleinere Projekte ab und zu auch mal Fotojobs. Genau, bin also weiterhin schon im kreativen Bereich tätig. Hm. Und nebst all dem, weil dann der Tag noch nicht ganz ausgefüllt ist, habe ich zusammen mit meinem guten Freund Markus Gräber, von dem ich dir übrigens ganz liebe Grüße ausrichten soll, habe ich mit Markus zusammen das Projekt Super Trails gestartet. Das ist ein Projekt, in dem wir versuchen, auf allen Kanälen, also als Podcast, auf YouTube, in Magazinartikeln und demnächst auf unserer eigenen Website, Leute zu motivieren, neue Trails kennenzulernen.
Mhm. Ich glaube, dass viele Leute vielleicht gerade das Video und den Podcast mit Steffi Maat im Kopf haben. Der kam, glaube ich, vor 2 Wochen raus oder 3 Wochen?
Ja, vor 3 Wochen.
Da wart ihr in Cortina und habt über die Trails dort gesprochen und habt ein Video dazu gemacht. Und das ist so ein bisschen durch die Decke gegangen. Ich weiß nicht, ob es vor den Zahlen wirklich durch die Decke gegangen ist, das habe ich nicht im Blick. Aber auf alle Fälle, so in meiner Bubble, ist das auf sehr, sehr vielen Kanälen irgendwie aufgetaucht. Und da habe ich gedacht, das ist cool, weil das halt einfach ein spannendes Thema ist. Ich glaube, Markus ist jemand, der einfach eine unfassbare Trail-Knowledge hat, dadurch, dass er halt einfach seit, ja, ich glaube, gefühlt
seit immer,
genau,
also seit den Dinosauriern ist
seitdem
ist der auf dem Mountainbike.
Genau, und fotografiert alles und genau, von daher kennt er sich natürlich unfassbar gut aus in den Alpen und ja, du,
der ist ein wandelndes Lexikon.
Du, der ja immer einen anderen Blick auf alles hat und deshalb finde ich das total spannend, euch dazu zu hören und finde es ein extrem cooles Projekt. Wie oft kommt der Podcast raus?
Unregelmäßig. Also da Markus und ich beide ganz normal, also normal mal in Anführungszeichen gesetzt, ganz normal arbeiten müssen, bleibt leider viel weniger Zeit für das Projekt, als wir uns das anfangs gewünscht haben.
Aber ihr macht euch natürlich auch unfassbar viel Mühe dazu, ne? Also mit einem Video.
Ja, ja, also
und
so das.
Und.
Absolut, absolut. Es steckt auch wirklich viel, viel Recherche sowohl hinter dem Podcast wie auch hinter den Videos. Weil das ist dann nebst dem Unterhaltungswert, den wir bieten wollen, ist das eigentlich der, vielleicht ist sogar der Informationsgehalt der höhere Anspruch. Hm. Also wir wollen nicht nur schöne Bilder liefern, sondern wir wollen einen Aha-Effekt bieten. Wenn du Super Trades Podcast hörst oder unsere Videos schaust, ist unsere Hoffnung, dass du danach schlauer rausgehst, als du reingestartet bist.
Ja, das kann man nicht von jedem YouTube-Format behaupten. Muss man schon auch sagen.
Also ist vielleicht auch nicht jedes YouTube-Formats Anspruch. Ich glaube,
ja, definitiv. Ja.
Ist auch vollkommen legitim zu sagen, ey, ich will einfach nur gute Unterhaltung bieten.
Auch ja. Okay. Und jetzt möchte ich mit dir ein bisschen über das Thema sprechen. Und zwar Mountainbiken in Europa. Ich war jetzt auch gerade irgendwie viel unterwegs in Europa und bin wieder viele Trails gefahren. Aber du bist ja auch jemand, genauso wie ich, der vor allem durch die Renngeschichte und vorher und nachher sehr viel in der Welt unterwegs war. Und wie du ja sagst, also du bildest dir halt gerne immer eine eigene Meinung beziehungsweise philosophierst da so rum. Und deshalb würde mich mal interessieren, in deinen Augen, was macht Mountainbiken in Europa eigentlich so gut?
Naja, also ganz klar, diese unfassbar gute Infrastruktur, die wir in Europa haben. Ich habe kein anderes Land auf dieser Welt erlebt, in dem Natur dermaßen gut erschlossen ist wie bei uns. Mhm. Wir haben quasi Zugang zu jedem Berg, auf jeden Berg, auf jeden Hügel und das meistens nicht nur mit einem Weg, sondern mit einem ganzen Wegenetz. Mhm. Das liegt sicherlich zum einen einfach an unserer Vergangenheit, an unserer Kultur, dass über die Alpen aus Südeuropa nach Nordeuropa Handel getrieben wurde, Schmuggel getrieben wurde. Das liegt leider, muss man zusagen, leider eben auch an den verheerenden Weltkriegen, vor allem auch am Ersten Weltkrieg, für den eben ein sehr großes Wegenetz in den Bergen erschlossen wurde. Und auch das ist mir immer wieder ein Anliegen, das herauszustellen, wie privilegiert wir eigentlich sind, dass wir Wege, die ursprünglich mal für den Krieg angelegt wurden, dass wir die heute in Frieden nutzen können. Also dass quasi die Nutzung sich komplett geändert hat.
Ja.
Und ich finde, wenn man diesen Kriegsaspekt in Kontext setzt zur Diskussion oder zu den Streitereien zwischen Wanderern und Mountainbikern heutzutage, da kommt mir das immer so trivial vor. Ich denke mir, hey Leute, sind wir doch froh, dass ihr hier in Frieden wandern könnt, wir hier in Frieden Mountainbiken können und sind wir einfach mal verdammt dankbar dafür, dass wir uns hier nicht mehr gegenseitig die Köpfe einschlagen müssen.
Ja.
Also früher war da Mord und Totschlag.
Ja, ja, definitiv.
Jetzt streiten wir uns darüber, wer Vorfahrt hat. Also ehrlich.
Ja. Ist doch lächerlich. Jetzt haben wir so eine riesige Infrastruktur und natürlich auch, ich meine, diese Berge, in denen wir uns tummeln, ja, ich meine, die gehen ja einfach von Österreich beziehungsweise von Slowenien rüber bis nach Frankreich. Ja, also diese Alpen, wo wir jetzt eigentlich so am meisten unterwegs sind, ja. Und das ist ja schon ein massives Gebirge und es gibt halt so viele Möglichkeiten. Und wenn du jetzt jemanden fragst, was ist denn die beste Bike-Region der Welt?
Finale!
Denn die beste Bike-Region der Welt, was denkst du, was sagen die meisten Leute?
Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, die meisten Leute in unserer Bubble sagen Whistler.
Genau.
Oder zumindest British Columbia. Ich glaube aber trotzdem, dass, wenn wir das mal jetzt unsere Bubble platzen lassen und das auf die Bike-Szene ausweiten, dann glaube ich, dass nicht mal 50%, also weit, weit weniger, jemals in Whistler waren. Deswegen glaube ich schon.
Ja, ja, klar, also dass sie da waren, definitiv. Ja, ja.
Ja.
Aber da
du meinst, zu sein. Du meinst den Traum Whistler, der ist in vielen Köpfen.
Genau, und ich finde das so spannend, weil ich meine, wir reden da von einem Berg.
Ja, genau. Doch. Ja,
ich meine, British Columbia ist groß, da gibt es halt irgendwie ganz viele Sachen. Und trotzdem, wir haben die Alpen vor unserer Tür. Und dann gucken wir auf einen Berg am anderen Ende der Welt und sagen, das ist das beste Mountainbiken.
Ja, weil weil man, das muss man diesem einen Berg, diesem Ort und der Arbeit, die dort geleistet wurde, ja auch zugestehen. Das ist einfach das Paradebeispiel von gutem Mountainbiking. Hm. Was, der Berg ist einfach in seiner Topografie perfekt für einen Bikepark, weil er überwiegend relativ flach ist, weshalb Whistler halt Strecken hat, warum die Trailbuilder dort Strecken bauen können, bei denen du nicht aufgrund des Gefälles vor jeder Kurve voll stempeln musst, um deine Geschwindigkeit zu reduzieren, sondern warum dich der Trail durch die Kurven durchträgt und du diesen in diesen Flow kommst. Die Alpen sind halt größtenteils steil. Also wenn es bei uns, wenn bei uns in irgendeinem Skigebiet ein Trail gebaut wird, dann haben die Trailbuilder einfach damit zu kämpfen, vor jeder Kurve irgendwie die Geschwindigkeit rauszunehmen. Oder du erlebst es dann eben, dass du vor jeder Kurve massiv stempeln musst, Bremswellen sich einfahren und ganz schnell der Flow verloren geht. Hm. Und Whistler Blackcomb, also dieser Berg, eben, der hat die perfekte Topografie.
Ja, ja gut, ich meine, der hat natürlich oben auch sehr, sehr steile, Top of the World ist natürlich auch sehr steil und sehr, sehr verblockt, aber klar, zum größten Teil stimme ich dir da zu, aber die haben natürlich auch einfach eine wahnsinnige Arbeit geleistet. Und das Interessante ist, wenn diese Leute...
Weil du gerade sagst, dass andere Bereiche wie Top of the World steil und anspruchsvoll sind, genau, das rundet das Paket dann ab.
Ja, genau.
Von bis, da ist alles gegeben. Einsteiger, Profi, doesn't matter, da kommt jeder auf seine Kosten.
Ja, aber wenn diese Leute nach Europa kommen und was bauen, ist es schon auch richtig geil. Da fragt man sich, wieso kann halt eine Company, die Trails baut, so viel besser Trails bauen, wie alles, was in Europa ist. Nicht alles, ja, also bitte.
Ja, sagen, gibt ja mittlerweile.
Genau, ja, es gibt voll viele gute Sachen, die mittlerweile gebaut werden und von daher ist das natürlich immer eine Überspitzung, aber bitte seht mir das nach, ja. Aber das finde ich schon spannend. Aber es sind ja auch nicht nur die Trails, die die Whistler oder Kanada so gut machen, sondern es ist ja auch alles drumherum, oder?
Ja, es ist der Lifestyle.
Ja.
Also der Sport wird da viel mehr, ich weiß gar nicht, ob er mehr zelebriert wird, aber er hat eine größere Toleranz. Mhm. Aber man muss natürlich auch eins dazu sagen. Der hat natürlich auch deswegen eine größere Toleranz, weil es viel weniger Konflikte gibt. British Columbia ist riesig. Ist einfach riesig. Und die Natur ist dermaßen weitläufig, dass sich die paar Menschen, die in British Columbia wohnen, dass die paar Touristen, die zum Mountainbiken dahin kommen, die verlaufen sich in der Größe der Fläche. Mhm. Und das vergessen wir oft, wenn wir auf die Alpen schauen. Wir leben in Deutschland in einem oder nicht in einem, sondern im dicht besiedelsten Gebiet Europas. Und diese Masse an Menschen, die hier bei uns auf kleinem Raum zusammenkommt, die drückt in die Berge. Und ja. Dieser Druck, der führt zum Konflikt.
Und das ist natürlich auch immer wieder so ein Thema. Also du hast am Anfang gesagt, ne, ich meine, wir wohnen in einer Region mit einer wahnsinnig guten Infrastruktur. Das macht das Radfahren in Europa so gut.
Ja.
Aber das heißt natürlich auch immer, dass jeder zu jeder Zeit immer in die Berge kommt. Und dadurch sich das ja gar nicht verlaufen kann, weil alle Leute den gleichen Lift benutzen, um berghoch zu gehen. Ob es ein Wanderer ist, ob es ein Spaziergänger ist oder ob es irgendwie ein Radfahrer ist.
Und ich glaube sogar, wenn ich dich unterbrechen darf, Tobi, um hier, ich will noch nicht mal sagen, ja doch, einfach eine meiner Thesen in den Raum zu schmeißen. Doch, ich glaube schon, dass auch die Alpen das Potenzial haben, dass sich der Tourismus verlaufen könnte. Witzigerweise scheinen Menschen einfach Rudel, Herdentiere zu sein, und sie rennen alle an die gleichen Orte. Hm. Und das ist auch eine Motivation, die hinter Supertrails steckt. Wir wollen zeigen, dass es sich lohnt, neue Orte zu erkunden. Mhm. Dass es auch anderes gibt, das genauso gut ist. Einfach auch vielleicht durch seine Andersartigkeit besonders spannend ist und dass man nicht immer an denselben Ort fahren muss. Auch wenn es absolut nachvollziehbar ist, an die gleichen Orte zu fahren, weil wir alle, glaube ich, lieben es, durch die Gewohnheit auch eine gewisse Sicherheit zu empfinden. Wo ich schon mal war, weiß ich, was ich bekomme. Und deswegen fahren wir, vielleicht nicht alle, aber ich habe es in meiner Kindheit so erlebt, immer wieder an die gleichen Orte, um dort Urlaub zu machen. Mhm. Weil man weiß, was einen erwartet.
Genau. Und jeder hat noch einen Geheimtipp für das beste Schnitzel.
Yes, genau.
Ja.
Und mit Super Trails wollen wir aber diese Hemmschwelle runtersetzen, sich in neue Gebiete vorzuwagen, weil wir so viel Information vermitteln wollen, dass du das Gefühl hast, wenn du in einer neuen Region ankommst und zum ersten Mal deinen Fuß aus der Autotür setzt, dass du eigentlich so ein bisschen das Gefühl hast, du weißt schon, was dich hier erwartet und dir das die Sicherheit gibt, da durchzustarten.
Was ist deine neueste Entdeckung?
Meine neueste Entdeckung?
Also eine Region, an Trails.
Ja,
an,
ja? Ist das Valme Steyr im Engadin. Das ist ein Seitental vom Finchgau. Ich fahre seit, ich glaube mittlerweile seit 15 Jahren ins Finchgau zum Mountainbiken. Mhm. Und war bis vor 2 Jahren noch nie im Valme Steyr.
Ich habe auch schon viel davon gehört und war auch noch nicht da.
Ja, es ist irre, weil die Trails sind der Wahnsinn. Die Kulisse, die Natur ist atemberaubend. Und es ist um die Ecke. Also gerade hier aus dem Allgäu ist es ein Katzensprung. Wer im Finchgau zum Biken ist, der muss nur einmal rechts abbiegen und in Malz. Mhm. Nicht in Malz. In Malz. Und ja,
okay.
Das war für mich augenöffnend zu sehen, okay, ich bin hier jetzt 15 Jahre lang an einem gigantischen Mountainbike-Spot einfach vorbeigefahren.
Ja. Also ich muss gestehen, dass meine Neuentdeckung ist tatsächlich Cortina. Ihr wart da,
ja.
Ihr habt euch das angeschaut. Und was ich da geil finde, also die haben einen coolen Bikepark, ist okay, ist nicht der beste Bikepark aller Zeiten, aber die Szenerie mit diesen gigantischen Dolomiten, dann eben diese okayen Trails und der Vibe in der Stadt, weil ich finde, das ist was ganz oft irgendwie so ein bisschen fehlt. Und das ist das, wenn man jetzt Parallelen zu Whistler zieht. Also in Whistler hast du dieses Gesamtpaket. Du hast natürlich geile Trails, aber du hast auch diesen Vibe in der Stadt, dieses Lebensgefühl, was du ja gerade besprochen hast. Und ich finde, so ein kleines bisschen, natürlich nicht auf Balken bezogen so stark wie in Whistler, aber grundsätzlich hast du das ein bisschen in Cortina. Also du kommst irgendwie runter, du bist in dieser Stadt mit ganz vielen Bars und es ist einfach wunderschön dort. Und das ist was mir tatsächlich manchmal so ein bisschen zu kurz kommt bei den ganzen Alpen-Spots.
Mhm, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dass es nicht jedermanns Sache ist. Cortina, ich mag Cortina auch total. Ich glaube, dass wir beide sind uns da auch ganz ähnlich. Wir haben da die gleichen Vorlieben. Cortina ist halt so ein Genießerort, so ein richtiger Genießerort. Gleichzeitig trotzdem kein Retortenskiort, sondern das ist ein Ort, der wirklich seinen ganz eigenen Charme hat, der auch eine echte Historie hat, der nicht künstlich gewachsen ist. Im Gegenteil, ist es sogar eher so, dass Cortina die letzten Jahre ziemlich angestaubt ist und jetzt erst durch die nahenden Winter-Olympischen Spiele 2026 zu neuem Leben erwacht. Mhm. Aber der Ort, der hat Charakter. Und wie gesagt, es ist ja auch eher ein Winter-Nobel-Skiort. Dementsprechend, da geht es schon auch ganz, ganz viel um Genuss, um deutsche Vita. Mhm.
Wenn das ist, was uns beiden irgendwie ganz gut gefällt, und ich glaube, das geht ja ganz vielen Leuten so. Ich meine, Finale ist auch so ein Ort. Wenn ganz viele Leute gehen in den Finale biken und das, was natürlich dazugehört, ist halt irgendwie der Aperol in Borgo oder unten am Meer. Und auch da
geht es. Finde ich spannend, dass du jetzt Finale als Beispiel nimmst, weil ich finde jetzt zum Beispiel, Finale selber ist jetzt keine Stadt, die für mich einen besonderen Charme ausstrahlt. Final Borgo, ja, Ortskern hinter den mittelalterlichen Burgmauern, aber Finale vorne am Meer finde ich ehrlich gesagt nicht wirklich sexy.
Nee, da gebe ich dir recht. Deshalb halte ich mich auch vor allen Dingen in Borgo auf. Aber die meisten Leute gehen ja immer zum Meer runter. Aber nichtsdestotrotz, also es ist ja jetzt nicht wunderschön so unten am Meer, aber trotzdem geht es ja auch sehr viel um Genießen, man kommt dann da an und trinkt dann noch was. Es hat auf gar keinen Fall so diesen Vibe wie jetzt andere, ja, aber es geht in die richtige Richtung. Mhm. Aber man merkt ja, viele Leute machen das, um dann auch den Abend da ausklingen zu lassen, und es ist halt einfach so ein Gesamtkonzept. das kommt mir an vielen Orten irgendwie ein bisschen zu kurz. Und jetzt würde mich mal interessieren, wenn du jetzt zurück in die Marketingposition für Radfahren in Europa schlüpfen würdest. Wie würdest du Radfahren in Europa bewerben? Wäre das vielleicht so ein Teil davon? Oder was wären da deine Ideen? Pitch doch mal was.
Also das, was jetzt gehe ich eben mal nicht in die Marketingposition, sondern bewerb einfach mal das, was mir so gut gefällt und versuche mal meine Leidenschaft hier zu transportieren. Was außergewöhnlich ist für das Mountainbiking in Europa, dass wir hier diesen Sport auf so engem Raum mit Kulturgut, mit Kulturerbe erleben können. Wie schon gesagt, diese Wege in den Dolomiten beispielsweise, die aus dem Ersten Weltkrieg stammen, ich finde das atemberaubend, ich finde das faszinierend, was die Menschen, die Soldaten zu der Zeit damals da geleistet haben, so ein Wegenetz, so ein Netz an Schützengräben, an Stellungen in diese unwirkliche Bergwelt hineinzupflanzen. Das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Und da jetzt mit meinem Sportgerät hinzukommen und diese Orte erkunden zu können, erleben zu können, das im aller entferntesten Sinne vielleicht sogar nachempfinden zu können, was das bedeutet haben muss, da zu allen Jahreszeiten am Berg zu sein, welchen Gefahren die ausgesetzt waren. Das habe ich auch an nicht vielen Orten auf der Welt gefunden. Also meine, ja, genau.
Okay.
Also diese Kombination von Kulturgut und eben dem Freizeitsport, wie wir ihn heute leben können, das ist ja einfach ein ganz großes Privileg, finde ich außergewöhnlich.
Und wenn du jetzt die Delegation der Bike-Gebiete vor dir sitzen hättest, was würdest du sagen? Wir wissen jetzt, was wir haben. Wir wissen, was du gut findest. Und was würdest du sagen, was muss sich verändern, damit es noch besser wird?
Also ich war noch besser schwierig. Ich finde es ja eh schon richtig gut. Wo Arbeit noch geleistet werden kann, wo Arbeit geleistet werden muss, ist im Umgang mit der Natur, mit dem Kulturgut, mit dem, was wir da erleben. Ich habe manchmal, leider sogar weniger, also, sorry, ich habe mich verrannt, nicht nur manchmal, sondern relativ oft, das Gefühl, dass wir das zu wenig würdigen, dass wir da nicht ausreichend viel Demut für empfinden. Und ich glaube, da muss Lobbyarbeit geleistet werden, dass wir das nicht so konsumieren, sondern damit mehr Wertschätzung an die Sache herangehen. Und das Gleiche gilt für die gegenseitige Wertschätzung, für den gegenseitigen Respekt zwischen all den anderen Nutzern, zwischen all den anderen Sportlern. Selbst wenn es keine Sportler sind, wenn es einfach nur Leute sind, die ihre Freizeit dort verbringen wollen, ich würde mir da mehr Respekt füreinander wünschen. Mhm. Und da muss man anpacken. Und wenn wir jetzt gerade noch, wenn du sagst, okay, wir pitchen hier was, das pitche ich jetzt auch mal ganz konkret in Richtung Industrie. Die Industrie lebt von diesem Sport und ich finde, sie investiert viel zu wenig, dass der Sport nachhaltig respektvoll gelebt werden kann.
Mhm. Und da geht es jetzt ja nicht nur um die Alpen, sondern grundsätzlich. Genau. Das ist, finde ich, immer spannend, dass einfach so ein unfassbarer Umsatz gemacht wird mit einem Sportgerät, was in den meisten Fällen illegal bewegt wird. Und das finde ich schon crazy. Und das dann halt.
Ob legal oder illegal, ich finde das auch noch gar nicht. Also ja, auch wichtig, aber ob legal oder illegal, es wird bewegt. Es wird bewegt in der Natur, es wird bewegt auf Wegen, die von vielen Menschen genutzt werden. Und warum engagiert sich die Branche nicht, dass diese Wege dann auch gepflegt und erhalten werden?
Ja, oder halt legal werden.
Ne? Oder also, das.
Gerade wenn man jetzt halt, wie gesagt, weg von den Alpen geht und hin zu irgendwelchen Ballungsräumen oder so, wo einfach auf die Menge der Räder, die verkauft werden, und Leute, die Rad fahren, einfach viel zu wenig offizielle Strecken da sind. Wo man halt einfach mal sagen müsste, okay, ja, das ist schon spannend, vielleicht sollte man hier mal was zurückgeben. Ja. Du hast ja schon gesagt, also die Motivation eures Podcasts ist die, dass ihr Leute irgendwie bewegen wollt oder motivieren wollt, auch mal was anderes zu sehen. Gib doch mal den Leuten, die jetzt hier zuhören, einfach mal so vielleicht so 3 Tipps, wie sie sich am besten für eine neue Region entscheiden können oder was Neues finden können, was zu ihnen passt.
Naja, ich glaube, es fängt ja immer damit an, sich zu fragen, was man bereit ist zu leisten, also was man selber bereit ist zu investieren. Brauche ich einen Lift? Möchte ich selber hochstrampeln? Im Valmesteier beispielsweise, da gibt es das Postauto, mit dem kann ich hochfahren. Ich muss aber trotzdem noch viel aus eigener Kraft strampeln. Und da fängt es schon mal an. Wenn ich dazu nicht bereit bin, dann ist das definitiv die falsche Region. Wenn ich aber sage, naja, für dieses Abenteuer, für dieser Entdeckergeist, der mich da inspiriert und antreibt, der motiviert mich auch, da mal noch 1000 Höhenmeter aus eigener Kraft oder 1500 Meter aus eigener Kraft hochzustrampeln, ja, dann go for it. Also ich denke, da sollte man sich selber ganz realistisch einschätzen und ehrlich zu sich selber sein. Was bin ich bereit dafür einzubringen? Das ist das eine. Und dann kann ich da schon mal nach Ausschlussverfahren schauen, wo habe ich Unterstützungshilfen, wo kann ich mit dem Lift fahren, wo muss ich aus eigener Kraft fahren. Und dann auch Punkte, wie was du gerade gesagt hast. Wie wichtig ist mir das drumherum? Ich meine, für viele Familien, die mit ihren Kindern zum Mountainbiken fahren, ist es eben auch wichtig, dass die Kids, dass die Familie im Ganzen da auf ihre Kosten kommt und nicht nur geile Trails vorhanden sind.
Ja, das sonst Gefahr.
Da kippt die Stimmung ganz schnell.
Ja. Okay.
Ja. Und das waren jetzt 2 Tipps. Und Tipp 3, klar, ich meine, heutzutage ist alles super erschlossen, auch im digitalen Raum. Sprich, es gibt eigentlich für jeden Trail im Internet Tourendaten. Auch da ganz wichtig, sich dann da auf Qualität zu achten, sich die richtigen Tourendaten zu ziehen. Ich weiß nicht, ob du schon erlebt hast, ich habe es schon oft erlebt und ich kenne auch viele Freunde, die sich irgendwo Tourendaten gezogen haben und dann entweder in der Sackgasse gelandet sind oder einen geilen Single-Trail versprochen bekommen haben und auf einem Schotterweg runtergefahren sind.
Ja.
Auch das einer unserer treibenden Motivation. Wir wollen top aufbereitetes GPX-Material bieten, sodass du dich darauf verlassen kannst, geile Single-Trail-Erlebnisse zu bekommen.
Okay. Was kann man bei euch noch erwarten? Also was sind so die nächsten Ziele, die ihr entweder schon am Schirm habt oder die du gerne noch machen würdest?
Also die wir jetzt auf dem Schirm haben, ist nochmal die Gardasee-Region. Mit dem Gardasee hat zumindest mal unser YouTube-Kanal dieses Jahr gestartet. Und Markus und ich, wir sind echt ganz, ganz alte Gardasee-Hasen. Ich finde Gardasee bis heute spannend als Mountainbike-Region. Es gibt auch so viele Trails im Hinterland des Gardasee, die noch ziemlich unbekannt sind. Und die wollen wir gerne noch erkunden. Die wollen wir in unseren Formaten featuren.
Ja.
In der Hoffnung, dass unsere Zuhörer und Zuschauer da auch für sich wieder Neues entdecken können.
Okay. Und hast du noch irgendwie so eine Traumregion, wo du mal gerne mehr Zeit verbringen möchtest, weil man hört ja immer irgendwie so viele Sachen und dann, bis man sich dann da halt wirklich auskennt, vergeht ja dann doch immer irgendwie Zeit. Aber gibt's sowas, wo du sagst, ja, da möchte ich gerne was drüber machen, aber ich weiß noch nicht genug über diese Region?
Ja, der Balkan. Also ich habe jetzt von so vielen Freunden, die entweder zum Wandern oder mit dem Gravelbike auf dem Balkan unterwegs waren, gehört, dass die Natur außergewöhnlich sei und es so schade ist, dass wir viele von uns das gar nicht auf dem Schirm haben. Also ich bin mir sicher, dass da muss es doch auch was zum Mountainbiken geben.
Hundertprozentig. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr da rausfindet und freue mich auf die nächsten Folgen von euch. Und hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wie immer richtig viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Danke dir, Tobi. Mir auch. Mir auch.
Und wir bleiben dran. Und ja, wie gesagt, checkt aus den Supertrail Podcast von Maxi Diekerhoff und
Markus Gräber.
Genau, Markus Gräber. Jetzt habe ich. Das müssten wir jetzt eigentlich rausschneiden. Es ist ein bisschen peinlich.
Ich musste jetzt auch tatsächlich einfach nochmal ganz kurz korrigieren. Ich habe am Anfang schon tief geschluckt. Maxi Diekerhoff, das spricht man mit kurzem I. Mit kurzem I, also normalen I und Zicker. Deswegen Diekerhoff, nicht Diekerhoff.
Okay.
Du bist nicht der Einzige in der Bikebranche, die das I lange betonen, aber.
So, damit sich jetzt noch in der letzten Sekunde richtig unbeliebt gemacht. Und ich mach's wieder gut, Maxi. Ich mach's wieder gut. Und also ich versuch's zumindest. Und ey, vielen, vielen Dank und bis bald.
Tobi, bis bald.
Wir sehen uns auf dem Trail. Tschüss, ciao, ciao.
Ich hoffe. Bis dahin, ciao. Macht's gut. Ciao.